Wir wollen ja die nächsten Monate und Jahre durch das Lukas-Evangelium predigen. Das heißt, wer also heute dieses Jahr da ist und hört etwas über das Lukas-Evangelium und kommt nächstes Jahr wieder, dann sind wir wahrscheinlich noch im Lukas-Evangelium, weil wir erst in Kapitel 8 sind. Ja, der Timo hat ja schon Gott darum gebeten, dass er uns hilft beim Hören und beim Lesen, beim darüber nachdenken. Und darauf können wir auch vertrauen. Es geht heute um das Thema Berührungen, Berührungen zum Leben. Und vielleicht ist es uns gar nicht so sehr bewusst, aber Berührungen sind sehr, sehr wichtig. Und seitdem ich da drüben auch im Seniorenheim arbeite, merke ich auch, wie wichtig es ist, wenn man demjenigen, der dort ist, vielleicht auch mal einfach mal so auf die Schulter fasst. Ja. Oder wenn man schon etwas vertrauter ist und man merkt, diese Person ist da empfänglich, dass man auch mal über das Haar streicht. Ja. Und so verschiedene Dinge. Natürlich muss man sehen, was lässt der eine zu, aber manche sind richtig, freuen sich sehr. Wenn man also demjenigen die Hand gibt, wenn man begrüßt und nicht sagt, hallo, ich bin da und dann geht man gleich an die Arbeit, sondern man geht direkt auf denjenigen zu, hat Augenkontakt, gibt ihm die Hand und dann merkt man schon, die Hand kommt von dem anderen schnell entgegen und freut sich auf solche Berührungen. Es gibt im 13. Jahrhundert, da gab es einen Staufenkaiser. Mal gucken, der hatte ein Experiment gemacht. Also es war, damals gab es ja noch keinen Fotoapparat. So hatte man den gezeichnet. Hatte auch viel mit Vögeln zu tun, wahrscheinlich ein Falke oder sowas. Der wollte gerne die Ursprache der Menschen herausfinden. Was ist die Ursprache der Menschen? Jeder spricht hier irgendeine Sprache und er hat gedacht, unter meiner Regierung wird das herausgefunden. Mit welcher Sprache haben die ersten Menschen gesprochen? Und er versuchte, Babys, hier sind sie. Also, ich habe ja gesagt, damals gab es keinen Fotoapparat, nachgezeichnet. Der versuchte, indem man Babys von ihrer Mutter weggenommen hat und dann Ammen anvertraut hat, die nur eines machen sollten, füttern und wickeln. Sie durfte nicht sprechen mit den Kindern, nicht sprechen, ja, sondern immer nur dafür sorgen, dass sie versorgt sind. Und dann waren sie sich selbst überlassen. Ja. Man versuchte ja herauszufinden, mit was reden die Kerlchen miteinander. Ja? Wie reden die miteinander? Wie kommt die Ursprache wieder hervor? Das Experiment schlug fehl, gründlich fehl, da sämtliche Kinder nach kurzer Zeit starben. Der Staufenkaiser hatte übersehen, dass nicht nur ausreichende Nahrung und regelmäßiges frisches Wickeln zu den Grundbedürfnissen eines Säuglings gehört, sondern es muss auch der Hunger nach liebevollen Kontakt gestillt werden. Liebevollen Kontakt, wie gesagt, ist für uns Menschen sehr wichtig. Hängt damit zusammen, weil wir so geschaffen sind. Ja, wir wurden von einem Gott, der die Liebe ist, geschaffen. Und weil er uns in seinem Bild geschaffen hat, ja, dann empfinden wir auch eine ein großes Glück, wenn wir lieben können und andere uns lieben und das auch mit Berührungen auch deutlich machen. Heute geht es um zwei Geschichten, die ineinander verwoben sind und bei denen immer auch die Berührung eine wichtige Sache ist. In der Vorgeschichte, ne, der Timo hat ja gesagt, das haben Sie auch gehabt, dort in Ihrer Gemeinde, da war der Herr Jesus mit seinen Jüngern im Gebiet Gada, seht ihr da. Dort hatte er einen Gadarener von Dämonen befreit. Das Volk wollte aber ihn nicht bei sich haben. Ne, am Ende es sagte, hier sehen wir es, wir sehen es hier noch in Lukas 8, 37. Ne, da bat ihn, dass die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend, der Gadarener, und von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen, und er stieg in das Schiff und kehrte zurück. Soweit. Also, der Herr Jesus fuhr wieder zurück nach Galiläa, und was erlebte er da? Unten sehen wir es. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihm die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. So unterschiedlich können Menschen reagieren. Auf der einen Seite des Sees war man froh, dass Jesus wieder weg ist, und auf der anderen Seite des Sees freute man sich, dass der Herr Jesus zu ihnen kommt. Was erlebten jedoch jetzt der Herr und auch seine Jünger in Galiläa? Schauen wir uns den heutigen Text an. Da heißt es: Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus. Der war ein Oberster der Synagoge, und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Nun kommen wir zum Einschub. Und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten dazu und rührte den Saum seines Gewandes an, und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte: Wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprach Petrus und die mit ihm waren: Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Jetzt wenden wir uns wieder dem Jairus zu. Während er noch redete, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er sprach, weint nicht. Sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr, zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Das ist der Text. Ich habe zuerst gesehen, als ich diesen Text angeschaut habe, es war einfach große Not hier. Höchste Not. Wie kann man auch etwas anderes dazu sagen? Jairus, der Oberste der Synagoge, wirft sich zu den Füßen von Jesus und bittet ihn zu kommen, weil seine Tochter im Sterben liegt. Es war seine einzige Tochter, so heißt hier der Text. Sie wäre eigentlich noch mit ihren 12 Jahren im blühenden Leben. Und doch scheint sie jetzt schon lange vor der Zeit zu welken und zu sterben. Wie lange Jairus und seine Familie schon zuschauen mussten, dass es mit dem einzigen Mädchen immer schlechter wird, das wissen wir hier nicht. Aber wir können sehr stark vermuten, dass sie alles dran setzten, damit es wieder aufwärts geht. Irgendwie muss es doch zu wenden sein. Wie viele Ärzte werden sie besucht haben? Wie viele Gebete auch gesprochen haben? Wie viel Hoffen und Bangen? Und dann war es doch klar, es geht nur noch in eine Richtung. Unsere Tochter wird sterben, bald sterben. Und Jairus macht sich auf. Jesus ist wieder in Galiläa. Halleluja! Ja, Jesus kommt! Er muss jetzt auch schnell zu uns kommen. Vielleicht wird er helfen. Und jetzt liegt Jairus vor den Füßen des Herrn Jesus und bittet ihn zu kommen, bitte. Und was tat der Herr? Er kommt mit. Er machte sich mit Jairus auf den Weg. Doch da gab es auf einmal einen ungewohnten Halt. Eine Frau, die selbst in großer Not war, wollte Hilfe von Jesus. Und da komme ich zum weiteren Gedanken, der große Glaube. Die Frau berührt ihn heimlich, jedoch im Glauben, so heißt es hier. Und eine Kraft ging von dem Herrn aus und sie wurde augenblicklich gesund. Der Herr wusste nicht, wer ihn berührte und wie das alles zustande kam. Er merkte jedoch, dass auf einmal eine Kraft von ihm ausging. Wie das genau zu erklären ist, liebe Geschwister und Freunde, das kann ich auch nicht sagen. Es war auf jeden Fall so. Diese Begebenheit ist meines Wissens auch einmalig. Aber eines können wir hier sehen. Not, große Not, gibt es an allen Ecken und Enden. Auch diese Frau war in höchster Not. Sicher, sie war nicht im Sterben. Aber ihre Krankheit war schon so lange. Wie auch das Mädchen am Leben war. Mit 12 Jahren, ja? 12 Jahre hatte sie das. Was tat sie in diesen 12 Jahren? Sie hat ihr ganzes Gut den Ärzten gegeben, die ihr dann doch nicht helfen konnten. Ja. Übrigens haben die damals alle natürliche Medikamente gehabt und da gab es noch nicht diese bösen Tabletten. Gut. Okay. Und dann hatten sie ihren Glauben dran gesetzt, ja? Was sie hatte an Glaube, dass doch hier mir auch geholfen wurde. Ja. Und jetzt kam Jesus und sie hatte hier ihre letzte und einzige Chance dann gesehen. Sie berührte ihn und zwar in dieser Weise: Wenn da noch jemand mir helfen kann, dann kannst du das. Übrigens, wisst ihr, wer dieses Evangelium geschrieben hat? Lukas? Der Arzt hat das geschrieben. Lukas, der Arzt. Und wenn er dann in dieses Evangelium noch hineinschreibt, die Ärzte konnten nicht helfen. Da hat jemand sein ganzes Vermögen den Ärzten gegeben und sie konnten nicht helfen. Ja, dann sehen wir auch die Tiefe. Da schreibt einer über seine eigene Berufsgruppe. Wir sind auch nur Menschen. Wir können auch nicht alles. Der nächste Gedanke, unsere Welt des Leides. Für die Familie des Jairus war vor 12 Jahren Freude eingekehrt. Und bei dieser Frau das Leid. Freud und Leid liegen so eng beieinander. Ja, und das Mädchen, welches geboren wurde, kam in diese Welt des Leides hinein und der menschlichen Hoffnungslosigkeit. Denn die Frau gab all, wie wir schon gehört haben, ihre Habe hin und bekam doch nicht geholfen. Was war denn eigentlich das Leid dieser Frau? Neben dem, dass sie ständig Blutungen hatte, konnte sie auch keine Kinder bekommen. Sie war aufgrund vom Gesetz, auch von der Gemeinschaft mit dem Tempel und der Gesellschaft getrennt. Hier die Bibelstelle, auf die sich die Gläubigen natürlich berufen haben. Und es, was auch richtig war, hat ja Gott ihnen gegeben, da heißt es. Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, außerhalb der Zeit ihrer monatlichen Unreinheit. Auch alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein, ebenso wie zur Zeit ihrer monatlichen Unreinheit. Und jeder, der es anrührt, also da, wo sie gesessen hat, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis zum Abend. Diese verzweifelte und dann später, als sie Jesus gesehen hatte, hoffnungsvolle Frau sah den Herrn Jesus und glaubte an ihn, berührte in diesem Glauben sein Gewand. Sie dachte nicht daran, dass sie den Herrn durch ihre Berührung unrein machen könnte. Nein, sondern sie wollte durch ihn geheilt werden. Soll andersrum gehen. Tatsächlich und augenblicklich war sie gesund. 12 Jahre der Schwäche und Enttäuschung waren zu Ende. Wie bei fast allen Wundern, die Jesus tat, waren die Menschen, wie gesagt, sofort gesund. Ja, da musste man keine Zeit einrechnen der Erholung. Wie war es zum Beispiel bei diesem Mann? Ich glaube, der war 34 oder 37 Jahre, lag der Gelähmte. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Er wurde gesund auf einmal. Da hat er nicht gesagt, so jetzt ruh dich nochmal 2 Tage auf und versuch mal ein bisschen aufzustehen hier und dann nimmst du dein Bett. Sondern da sind ja schon die Muskeln und alles eigentlich wach gewesen. Aber der konnte sofort aufstehen und gehen. Ja, wenn Jesus heilt, da war das in der Regel so. Und hier auch bei dieser Frau. Nun hat der Herr gestoppt. Er war ja auf dem Weg zu dem Haus von Jairus und er fragt, wer hat mich angerührt? Was muss wohl der Jairus jetzt denken? Kann es sein, dass jetzt, wo wir doch auf dieser wichtigen Mission sind zu meiner Tochter, muss Jesus jetzt stoppen? Meine Tochter, die liegt doch im Sterben. Es gilt doch gerade jetzt keine Zeit zu verlieren, oder? Können wir uns da hineinversetzen? Irgendwo? Und Petrus bringt es dann auch noch auf den Punkt. Ne? Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Na sowas. Das ist genauso, wenn das dahin später voll wird. Und ihr müsst euch auch da durchdrängeln. Ne? Wer hat mich angerührt? Jesus, deine Frage ist doch eigentlich lächerlich. Wir sind mitten in der Menschenmasse und du fragst dies. Alle in deiner Nähe haben dich angerührt, alle. Nun kommt aber der entscheidende Satz des Herrn. Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Der nächste Gedanke, der mir dabei gekommen ist, bekenne dich zu dem Herrn Jesus. Viele haben den Herrn Jesus angerührt, aber eine nur im Glauben. Viele haben den Herrn angesehen, aber eine glaubte an ihn und legte ihre ganze Hoffnung jetzt in die Waagschale. Sie berührte den Herrn im Glauben an und das machte den entscheidenden Unterschied. Sie war nicht skeptisch, sie war auch nicht distanziert. Wenn sie dies gewesen wäre, hätte sie auch keine Hilfe bekommen. So kam aber die Hilfe zu ihr. Sie wollte den Herrn berühren und der Herr Jesus wollte mit der Frage, wer hat mich angerührt, deutlich machen, wo ist derjenige, der an mich glaubt? Wo ist er? Der Herr hat ein Interesse, den zu sehen und zu finden, der Glauben hat. Auch wenn Jairus auf heißen Kohlen saß. Die Antwort auf diese Frage war dem Herrn Jesus einfach wichtig, sehr wichtig. Und wie ist es bei uns? Ist es uns auch wichtig zu erfahren, wer wirklich an den Herrn Jesus glaubt? Ist es uns auch wichtig, die Leute kennenzulernen? Unsere Brüder und Schwestern? Die ihr Leben, wie wir auch, dem Herrn Jesus anvertraut haben und gesagt haben, du sollst unser Retter sein, du sollst unser Herr sein, wir wollen dir nachfolgen, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, wir wollen mit dir leben. Die Frau kam dann zu dem Herrn, erzählte alles und hörte dann die wunderbaren Worte, sei getrost. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und dann geh hin in Frieden. Große Freude. Nun hatte sie auch noch den Zuspruch des Herrn, sei getrost. Du brauchst nicht mehr auf Trost zu verzichten. Das trostlose Leben hat ein Ende. Und dann noch der Zusatz, meine Tochter. Ja, was heißt denn das? Nun, es heißt, wir gehören zusammen. Wir sind in einer Familie. Du gehörst zu mir und ich zu dir. Dein Glaube hat dich gerettet. Sicher, bist du gerettet von deiner langen Krankheit, das ist wahr. Aber es ist mehr wie die Rettung von Krankheit. Du bist auch in die Familie Gottes hineingerettet. Dabei war es aber schon auch wichtig, dass die Frau sich offenbarte, dass sie sich zu Christus bekannte. Wie heißt es in Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 und 10? Wir lesen es hier. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Oder in Matthäus 10, Vers 32 und 33. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen. Ja, können wir nicht streichen? Jesus sagt das so. Ja, verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Es ist sicher allzu verständlich, dass man sich doch zu dem stellt, der mir geholfen hat, oder? Wenn mir jemand hilft und ich würde dann vor anderen sagen, den kenne ich nicht. Was wäre ich doch für ein Schuft, oder? Schrecklich. Das ist ganz normal. Ja, es ist selbstverständlich. Aber genau diese Selbstverständlichkeit verlangt der Herr Jesus von seinen Jüngern. Ist dir das bewusst? Ich muss mir das auch mal wieder ins Bewusstsein rufen. Jetzt wieder zum Text. Dabei wird mir deutlich, Jesus hilft auch zum Glauben. Jairus sitzt, wie gesagt, auf heißen Kohlen. Wie gern wollte er doch, dass der Herr sich nicht aufhält, sondern zu seiner sterbenden Tochter eilt. Jede Sekunde ist doch kostbar. Und dann kam das, was Jairus unbedingt vermeiden wollte. Das, wovor er Angst hatte und was seine größte Sorge war. Und genau das traf ein. Ein Kollege von ihm, der auch in der Synagoge diente, kam und berichtete: Jairus, deine Tochter ist tot. Es ist alles umsonst. Du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Warum eigentlich? Ja, weil es zu spät ist. Es ist zu spät. Aber habt ihr nicht gehört, dass Jesus schon jemand von den Toten auferweckt hat? Nicht lange vorher hat er doch den Sohn einer Witwe, die in der Stadt Nain lebte, auferweckt. Da heißt es, und das ist jetzt Lukas Kapitel 7, es sind 8, jetzt 7, also Totenauferweckung gab es schon. Ja? Da heißt es, wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn, Tochter, hier Sohn, seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und jetzt kommt hier der Text ab Vers 14. Und er trat hinzu, rührte den Sarg an, die Träger aber standen still, also es war direkt mitten auf dem Beerdigungszug. Und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf, fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Steht jetzt hier nicht, wie die Barenträger oder so, wie die sich da verhalten haben. Ich kann mir vorstellen, es war, na gut, okay. Darum geht es jetzt nicht. Aber der Herr Jesus hat schon Tote auferweckt. Direkt bei dieser Beerdigung. Und warum sagt denn nun der Synagogenvorsteher, bemühe den Meister nicht? Es könnte zwei Gründe haben. Einmal war ihm vielleicht diese Begebenheiten nicht bekannt. Er kannte die Geschichte einfach nicht. Zum anderen kann es aber auch sein, dass er meinte, das kann zwar Jesus, aber doch nicht bei uns. Wer sind denn wir, dass der Meister eine Totenauferweckung bei uns durchführt? War das eine Anfechtung für Jairus, der das so gehört hat von seinem Kollegen, bemühe den Meister nicht? War das eine Anfechtung? Na klar, war das eine Anfechtung, eine Riesenanfechtung. Aber wie handelt nun der Herr Jesus? Sehen wir weiter in den Text. Da heißt es. Er antwortete ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Der Herr ermutigt den Jairus, jetzt zu glauben. Jetzt zu glauben, wo es eigentlich nichts zu hoffen gibt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, was bedeutet denn das? Es bedeutet jetzt, Jairus, jetzt bist du vor mir. Hänge dich jetzt bitte an mich. Lass dich nicht von deinen logischen Gedanken, von deiner eigenen Erfahrungswelt oder sonst was beherrschen. Jetzt hänge dich an mich. Und was stellt der Herr noch in Aussicht? Wenn der Jairus glaubt, die Rettung der Tochter. Gewaltig, nicht wahr? Die Rettung der Tochter. Jairus ist ja ein Synagogenvorsteher. Also ein Leiter einer jüdischen Gemeinde. Mit was hat wohl ein solcher immer wieder zu tun? Mit Glauben natürlich. Er muss glauben. Mit Vertrauen zu Gott. Das gehörte mit zu seinem Geschäft. Muss man einem solchen Mann denn sagen, glaube nur? Soll nicht sein ganzes Leben vom Glauben geprägt sein? Wir sehen, dass auch jemand, der grundsätzlich Vertrauen zu Gott hat, in speziellen Situationen, wie es gerade auch jetzt ist, er nochmal daran erinnert wird. Ja, er muss daran erinnert werden. Glaube. Glaube jetzt. Auch wir, die wir an Christus glauben, haben nicht Glauben für unser ganzes Leben in unserer Tasche. Es können Zeiten kommen, da wir bewusst aufgefordert werden, habe jetzt Glauben an den Herrn. Was für mich tröstlich ist, ist, dass dies der Herr sieht und selbst dafür sorgt. Er hilft uns bei größeren Herausforderungen. Er hat der Frau geholfen, sich offen und somit auch sich zu ihm zu bekennen und damit auch die guten Worte zu hören, meine Tochter, keine Sorge mehr, ja, sei getrost. Aber auch hier hilft der Herr. Er hilft dem Jairus in seiner größten Not Glauben zu fassen. Übrigens hat Jairus von Jesus dies selbst gehört, ja, und hat es sich nicht eingebildet. Es gibt leider Gläubige, die so manches sich auch einbilden und meinen, es sei die Stimme Gottes, die in ihr Leben spricht. Ich habe mal das Buch gelesen, wir ließen unseren Sohn sterben. Dabei schrieb der Vater, wie er und seine Familie sich darauf versteift hatten, dass ihr Sohn von der Zuckerkrankheit durch Jesus geheilt wird. Es ist eine sehr traurige und aufrüttelnde Geschichte. Sie hatten durch einen sogenannten Heilungsgottesdienst die Auffassung gehabt, dass Gott ihren Sohn geheilt hätte und haben alle Medikamente abgesetzt und auf Gott vertraut. Das ging so weit, dass sie tatsächlich den Tod ihres Sohnes in Kauf nahmen. Sie glaubten sogar dann an eine Totenauferstehung, die dann aber doch nicht kam. Sie wurden natürlich verurteilt. Und der Vater schrieb dann dieses Buch, um andere zu warnen. Ja? Im Gegensatz zu dieser Familie hat Jairus direkt von dem Herrn Jesus gehört, keine Angst. Jetzt musst du in dieser Situation glauben. Wenn Glauben verlangt wird, muss es der Herr auch gesagt haben. Verstehen wir? Ja? Dürfen ruhig nochmal nachfragen. Ja? Hier war es so. Der nächste Schwerpunkt. Ungläubige erleben Gott nicht. Jairus mit seinen Kollegen zeigen dem Herrn Jesus und seinen Jüngern, wo er jetzt wohnt. Da heißt es, und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Wir sehen, wen der Herr mitgenommen hat. Es waren die drei Jünger, die eine besondere enge Beziehung zum Herrn hatten, sowie Vater und Mutter der Verstorbenen. Was trafen sie nun im Raum, wo das tote Mädchen liegt? Was war dort? Sie weinten aber und klagten, ja, sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Die Totenklage war also im vollen Gange. Weinen und Klagen waren im Zimmer zu hören. Es war auch wirklich ein trauriges Ereignis. Die einzige Tochter mit 12 Jahren, die zukünftige Stütze einer für ein älter werdendes Ehepaar, mitten im Leben herausgerissen und so weiter. Oh, es gab doch wirklich Grund für die Klage. Und was sagt nun der Herr den erstaunten Zuhörer oder die da waren? Weint nicht. Sie ist gar nicht tot. Sie ist gar nicht gestorben. Sie ist nur eingeschlafen. Wie war die Reaktion der Trauernden? Sie lachten ihn aus, weil sie es genau wussten. Sie ist gestorben. Sie lachten den Herrn Jesus aus. Es war sicher zum einen ein Lachen, bei der eher Verzweiflung da war. Wie kann der nur sowas sagen? Ist doch offensichtlich. Oder auch Verachtung mitschwingte. Der hatte überhaupt keine Ahnung. Wie kann das sein? Es ist offensichtlich, hier liegt eine Tote. Und was sagt er? Sie wäre nicht tot, sie schläft. Übrigens, der Bibeltext macht deutlich, dass die Tochter wirklich gestorben ist. Wieso? Sagt aber der Herr, dass sie es nicht wäre, sondern dass sie schläft. Der Herr Jesus sagt es von seiner Perspektive aus und nicht von der Perspektive von unserer Seite. Die Menschen können Tote nicht auferwecken. Schlafende können wir Menschen aber schon auferwecken. Ne? Das müssen manchmal die Eltern auch bei ihren Kindern tun, wenn sie in die Schule müssen. Ne? Aufwachen. Genau. Wecker kann das auch, manchmal müssen es aber auch die Eltern. Für den Herrn ist der Tod eines Menschen wie der Schlaf. Er kann einen Toten auferwecken. Das Gleiche hat er schon einmal über Lazarus geäußert, der ja auch tot war. Da heißt es, in Johannes Kapitel 11, Abvers 11. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, dann wird er ja gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Ne? So, ist gleich. Daraufhin sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Der Herr wusste, dass Lazarus gestorben war. Aber wie gesagt, der Tod eines Menschen ist für den Herrn wie ein Schlaf. Er muss nicht so hilflos davor stehen wie wir Menschen. Er braucht ihn nur aufzuwecken. Aber die Leute konnten den Herrn nicht verstehen. Sie lachten. Und was geschieht mit Ungläubigen oder mit denen, die nicht sich dem Herrn anvertrauen? Hier. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Diese Leute bekommen kein Zeichen, dass der Herr alles kann. Der Herr verlangt Glauben an ihn, damit er hier eingreifen konnte. Und dann sehen wir, der Glaubende erlebt mehr, als er zu hoffen gewagt hat. Jetzt waren im Raum nur noch Menschen, die glaubten, seine Jünger, die Eltern des Mädchens, und sie erlebten das Wunder. Was geschah? Und ihr Geist, so heißt es hier, kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Hier lernen wir auch etwas über den Tod. Der menschliche Tod tritt dann ein, wenn sich der Geist vom Körper löst. Dieser Geist ist aber nicht ausgelöscht, dass man ihn vielleicht hier wieder neu erfinden müsste oder neu schaffen müsste, sondern er ist an einem anderen Ort. Das irdische Leben ist dann wieder zurückgekehrt, wenn sich Geist und Leib wieder vereinen. Sehen wir hier. Dass es wirklich eine Totenauferweckung war und keine Geistererscheinung oder eine Halluzination, macht auch die Aufforderung deutlich, dass jetzt das Mädchen mal was essen soll. Noch ein Blick zu den Eltern. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Verständlich, dass sie außer sich gerieten. All das, was zwischen ihren Fingern zerrann, ihre ganze Hoffnung, ist auf einmal wieder da. Sie lebt. Der Herr Jesus hat zu seinem Wort gestanden. Ihm war nichts zu schwer. Und ihr kleiner Glaube, hat Großes erlebt. Wie ist es eigentlich mit unserem Glauben? Was wird denn uns, die wir dem Herrn Jesus unser Leben anvertraut haben, versprochen? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir wirklich eine Wohnung im Reich Gottes haben dürfen? Könnt ihr euch das vorstellen? Dass wir mit Gott in alle Ewigkeit zusammen sein dürfen. Den Herrn Jesus als unseren Bräutigam erleben dürfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wirklich vorstellen? Wisst ihr, mein Glaube ist da zu klein. Nicht, dass ich ungläubig bin, aber ich kann es nicht wirklich so richtig erfassen. War ja auch noch nicht drüben, um es mir irgendwie gedanklich nahe zu bringen. Aber dann, wenn diese Zeit hier auf dieser Welt zu Ende ist und ich in alle Ewigkeit dort sein darf, dann werde auch ich außer mir sein, wenn ich all das sehe, was Christus getan hat. Wenn ich die göttliche und ewige Wirklichkeit direkt mit meinen Händen begreifen kann und meine Augen und Ohren das alles wahrnehmen darf, wenn ich es wirklich sehe. Was wird den Eltern aber auch von dem Herrn Jesus verboten? Sie sollen davon nichts mehr weitersagen. Von der Auferweckung kein Wort. Der Ungläubige soll ganz bewusst im Dunkeln bleiben. Sehen wir das? Ich kann mir vorstellen, dass draußen die Leute warteten. Die Leute, die gelacht haben, als der Herr sagte, sie ist nicht tot, sie schläft. Was wird wohl bei diesen Leuten im Kopf durchgegangen sein, als sie nun das tote Mädchen gesehen haben? Da lebt's. Haben wir uns geirrt? War sie wohl doch nur scheintot gewesen? Die Ungläubigen haben viele Fragen. Den Glaubenden war es klar. Und dann haben sie sicher die Eltern bestürmt. Wie war das mit Jesus? Hat er wirklich eure Tochter von den Toten auferweckt oder war sie scheintot? Die Eltern. Wenn diese Leute Auskunft haben möchten, dann bitteschön bei Jesus selbst. Wer über Jesus lacht, soll nicht mehr über ihn einfach so erfahren. Wer sich für ihn wirklich interessiert, der soll ihn bitteschön auch selbst fragen, eine Verbindung mit ihm suchen. Aber der noch Ungläubige hat eine schöne Verheißung. Und das möchte ich auch weitergeben. Wenn heute Menschen unter uns sind, die noch sehr an Christus zweifeln, denen möchte ich sagen, du wirst Christus mit dieser Einstellung nicht finden, wenn du darauf beharrst. Er lässt sich nicht von denen finden, die distanziert sind. Aber es gibt eine Verheißung, die er sagt, einmal, sucht, so werdet ihr finden. Matthäus 7,7, sucht wirklich. Und im zweiten Chronikbuch, so heißt es von Gott, wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wer offen den Herrn Jesus sucht, wird erstaunt feststellen, dass er lebt und dass er sich ihm offenbart, ja, dass der Herr Jesus auch ihn berührt und ihm den Weg zum Leben zeigt. Offen heißt, dass man wirklich ihn sucht, und zwar mit allen Konsequenzen. Das bedeutet, wer feststellt, dass Christus wirklich der Herr ist, dass man sich ihm dann auch unterordnet und ein Leben mit ihm führt, dass man mit dem Herrn Jesus auch auf Tuchfühlung leben will. Nicht, dass man sagt, jetzt bin ich in Not, jetzt kann mal Jesus kommen, kann mich aus der Not helfen und dann kann er wieder gehen, bis ich wieder in Not bin, dann kann er wieder kommen. Verstehen wir? So nicht. Es gibt auf dieser Welt viel Not, große Not, menschlich hoffnungslose Lage, die wir nicht begreifen und erst recht nicht erklären können. Wieso müssen junge Menschen sterben? Wieso muss diese Frau so lange leiden? Da haben wir nicht gleich die Antwort in der Tasche. Aber wir haben gesehen, dass es gut ist, sich in seiner Nähe zu wissen und die Not an Jesus weiterzugeben. Wende dich mit deiner Not an Jesus selbst. Außerdem haben wir auch gesehen, wie der Herr Jesus beiden geholfen hat, die ja jeweils in unterschiedliche Notsituationen waren. Der Jesus hat der einen Frau im Glauben geholfen, dass sie sich zu ihm bekannt hat. Und bei dem Jairus hat er ihm geholfen, dass er überhaupt weiter glauben konnte. Weiter sahen wir, dass sich Christus einem Menschen, der ihn verlacht und nicht an ihn glaubt, auch verschließt. Ja? Darüber kann man denken, wie man will, aber eines ist sicher. Wer Christus kennenlernen möchte, hat die Aufgabe, sich ihm zu öffnen und nicht schon durch vorgefertigte Meinungen alles zunichte zu machen, was Gott ihm anbieten will. Dann wird er sich auch finden lassen. Was war für dich heute wichtig? Wofür kannst du danken? Oder was bringt dich ins Nachdenken? Sei von Gott gesegnet. Amen.